Börse aufs Ohr.
Herzlich willkommen zum neuen, dem 23. GetText-Podcast Börse aufs Ohr und das Ganze heute am 4.12., dem Tag der heiligen Barbara, die von den Bergleuten und Tunnelbauern und Kryptominern traditionell gefeiert wird. Liebe Grüße an alle Barbaras da draußen. Guten Morgen, schön, dass ihr wieder dabei seid, um euch heute einen kurzen Überblick zu den heißesten Themen aus der Finanz- und Börsenwelt abzuholen. Und das mache ich wie immer nicht alleine, sondern in meinem heutigen Expertenteam habe ich Benedikt von Lucke, der den ETF-Vertrieb im Blut hat und jetzt Deutschlandchef von Virtune ist, und dem bekannten Wirtschaftsjournalisten Nicolas Saurenz, der nicht nur aus dem Podcast bekannt ist, sondern auch durch seine zahlreichen Newsletter, die ich auch gerne lese. Und mein Name ist Lars Reichel von GetEx Exchange. Schön, dass ich euch beide heute dabei habe.
Hallo, vielen Dank. Ich freue mich, heute hier zu sein.
Hallo in die Runde.
Der Episode 23 gebe ich heute den Titel Crypto to the Moon. Denn zum einen spreche ich mit meinen Gästen über die anhaltende Kryptoschwäche und den Einfluss auf den natürlich leicht im Minus tendierenden Aktienmarkt. Also geht die Rallye weiter, geht sie nicht weiter? Und zum anderen schauen wir heute zusammen mit meinen Gästen darüber, wie wir beim indirekten Einstieg in die Kryptowelt helfen, unterstützen können und worauf es zu achten gilt. Außerdem werde ich euch wie immer nicht langweilen. Hier ein kurzer Preview der Themen. Ihr bekommt ein Marktupdate von mir zusammen mit Nicolas. Wir nehmen die GetEx Riskindikatoren unter die Lupe. Beauty-Tipps haben wir heute für euch gerade im Bereich Crypto-Assets. Und unter Inside GetEx verrate ich euch, was sonst noch so alles passiert. Und das Beste zum Schluss, die Rubrik Wünscht dir was? Zu Beginn der Hinweis wie immer auf das Ende des Podcasts. Hört euch bitte den relevanten Disclaimer an, denn schneller kann ich Ihnen wirklich nicht sprechen. Also hört rein, los geht's. Benedikt, schön, dass du heute zum ersten Mal im GetEx-Podcast bist. Ist es auch dein erstes Mal Podcast überhaupt oder bist du ein erfahrener Hase?
Ja, also ich glaube, das ist das erste Mal, so prominent in einem Podcast zu sein. Es gibt von SWR den Wissenspodcast, wo ich schon mal einen Beitrag hatte. Mhm. Aber es ist, da waren es nur einige wenige Minuten, wo ich die Ehre hatte und auch dran kam.
Gut, dann fühle ich mich geehrt. Tauchen wir doch mal in dein Privatleben, in deinen Werdegang ein. Du bist ja, wenn ich deine Historie sehe, so ein über das Trading, vor allen Dingen dann auch über den Bereich der ETFs in die Finanzblase gekommen. Aber davor, wie kam es denn überhaupt? Wo bist du denn gebürtig her?
Gebürtig komme ich aus Köln, bin aber in Hamburg aufgewachsen und fühle mich eigentlich auch mehr oder weniger als Hamburger.
Man hört auch gar nichts mehr vom rheinländischen Dialekt. Oder kannst du
das? Das habe ich, glaube ich, abgelegt, war aber auch nie sehr dominant ausgeprägt.
Okay. Dann Hamburg aufgewachsen, zur Schule gegangen, Studium?
Studium in London und bin dann danach vorher noch bei der Bundeswehr gewesen, Studium in London gemacht und bin dann nach Frankfurt gekommen. Und ich dachte eigentlich, dass ich dort durchstarte als Marketingfachmann. Wie das dann aber so ist, Frankfurt voller Banken und Banker um mich drum herum. Ich habe dann so ziemlich schnell gelernt, okay, es gibt auch Banken, was für Marketingmenschen interessant sein könnte. Und da gibt es einen Bereich, den du auch sehr gut kennst, der Zertifikatebereich, wo damals zu dieser Zeit Marketingpersonal gesucht wurde. Mhm. Und das war so das perfekte Bindeglied mit Marketingkenntnissen in die Finanzwelt einzusteigen.
Nochmal kurz einen Schritt zurück. Bundeswehr, wo warst du denn da in Deutschland stationiert?
In Lüneburg.
Ah, okay. Und den Standort gibt es vermutlich sogar noch.
Den Standort gibt es zum Teil noch. Jetzt nicht direkt das Bataillon, in dem ich gedient habe. Aber es ist natürlich, wer das kennt, unweit von Hamburg, Lüneburger Heide, wunderschöne Gegend. Und hatte das Glück, dort zu sein. Und es hat mir auch, muss man ehrlich gestehen, recht gut gefallen.
Gut. Ich kenne jemanden aus Lüneburg, aber den disclose ich dann im Anschluss. Dann warst du zurück im Marketing auf der Zertifikate-Seite. Du hast dann verschiedene Stationen durchlaufen. Unter anderem haben sich unsere Wege ja mal bei der UBS gekreuzt, auch wenn wir erst im Nachhinein davon wussten, also nicht so direkt. Warst dann bei Luxor, also auch im Bereich der ETFs, bei der Société Générale?
Genau, also wieder zurück zu den Wurzeln, so ein bisschen zur Société Générale.
Und dann zu Columbia Threadneedle.
Richtig. Also bei Luxor haben wir so noch so ein letztes Rebranding gemacht, bevor Luxor dann ETF-Geschäft der Commerzbank übernommen hatte und dann auch selber übernommen wurde. Und habe dann da schon gemerkt, okay, Rebranding und irgendwie neue Unternehmenskommunikation aufbauen, Marketingpläne dafür zu machen, das passt ganz gut. Auch diese Marketingpositionen sind immer Teil des Vertriebs auch gewesen oder man arbeitet dann sehr eng mit dem Vertrieb zusammen. Und ich habe gemerkt, das ist sowas, was ich sehr gut kann und habe mich eigentlich mit dieser Luxor-Rolle schon selbstständig gemacht als Marketingberater, wenn man so will, fürs Investmentmanagement. Und die Position bei Luxor war auch in London und habe dann dort ziemlich schnell gemerkt, okay, das ist gefragt und ich kann hier bei anderen Firmen das dementsprechend auch aushelfen. Und so gab es dann bei Columbia Threadneedle ein sehr ähnliches Projekt, dort das Marketing für Dach weiter auszubauen.
Und von dort aus ging es dann innerhalb von London zu PIMCO.
Ganz genau.
Also immer dem ETF-Bereich treu geblieben, sehr gut. Und dann aber von PIMCO, von London aus nach München gewechselt. Dann hast du in Deutschland wieder Fuß gefasst.
Genau, also man ist da so ein bisschen in die Corona-Phase reingekommen, war eine spannende Zeit und ich hatte das Glück, dass ich während meiner Zeit bei PIMCO von UK wieder nach Deutschland versetzt wurde. Es hat gewissermaßen so der Brexit auch eine kleine Rolle mitgespielt und ich hatte auch private Ambitionen, langfristig mal wieder nach Deutschland zu kehren. Mhm. Und das hat mit PIMCO ganz gut funktioniert. Obwohl mit München, ist eine super schöne Stadt, hat sehr viel Spaß gemacht, ist aber so genau das Gegenteil von Hamburg.
Ich verstehe kulturell, was du meinst. Wirtschaftlich kann ich es natürlich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber
ich meine auf der Landkarte natürlich.
Ja, okay. Und dann nach Hamburg bist du dann zu Granite Share gegangen. Das wiederum war eine Position, die es in Hamburg gab.
Ja, auch hier das Projekt für Granite Shares, einem super interessanten US-ETP-Anbieter, die sich hauptsächlich auf Leveraged ETFs fokussieren. Und hier war die Idee, das Geschäft nach Deutschland zu bringen. Und das haben wir schon in München angefangen. Ich habe dann aber gesagt, ich würde gerne nach Hamburg wieder zurückziehen. Man muss aber dazu sagen, dass meine Chefs in den USA in New York gesessen haben und ich habe das zusammen mit einem Partner das Europageschäft betrieben. Der Partner saß in London und so war es eigentlich auch schon völlig unwichtig, wo man jetzt genau gewohnt hat. In Frankfurt haben wir natürlich die ersten Produkte an der Börse gelistet, aber später dann auch, wie es bekannt ist, in München und an den anderen Börsen.
Danke, dass du das sagst. Danke, das tut gut. Bevor wir jetzt über Virtue und deinen aktuellen Job, Auftrag, Arbeitgeber zu sprechen kommen, was ich gerne in einer der nächsten Rubriken tue, noch zu dir privat. Wo findet man dich außerhalb des ETF-ETPs-Bereich in Hamburg? Bist du traditioneller Hockeyspieler oder Ruderer? Oder?
Ich interessiere mich sehr für Wassersport.
Aha.
Wasser haben wir ja auch sehr viel.
Reichlich.
Reichlich, genau. Das Meer ist auch nicht allzu weit. Und dank dicker Neoprenanzüge kann man eigentlich auch fast ganz jährlich das nutzen und Sport dementsprechend betreiben. Aber mich zieht es ehrlich gesagt im Winter auch genauso gerne und oft immer mal wieder in die Berge.
Ja, dann musst du vorbeikommen. Da geht an München kein Weg dran vorbei.
Ich habe gehört, es gibt einen Neujahrsempfang im Januar. Also es ist eine gute Zeit.
Oh yes, da sehen wir uns spätestens. Alles klar. Benedikt, ich danke dir ganz herzlich für diese persönlichen Einblicke und wir hören uns gleich nochmal wieder.
Blitzlicht Börse, ein Marktupdate.
Blitzlicht Börse, was hat sich seit der letzten Episode sonst noch so getan? Zeit für eine Analyse des Monats November. Ich habe es ja bereits gesagt, nach dem unglaublichen Monat Oktober hat es der November natürlich ein bisschen schwerer. Bei den Aktientrades haben wir immerhin von Januar bis November jetzt schon 47% mehr als im letzten Jahr. Und das natürlich auch dank des Interesses an deutschen Rüstungsunternehmen wieder auch ein Anstieg in deutschen Trades, in deutschen Aktientrades und nicht nur in den amerikanischen MAG-7-Titeln. Und was da die Veränderung ist, dass mittlerweile sogar 42% des Aktienflows auf europäische Aktien entfallen. Also hier eine leichte Verschiebung zugunsten der europäischen Titel. Laut der aktuellen BSW-Statistik, die gestern rausgekommen ist, für den Monat November, kann ich euch verraten, es liefen sage und schreibe 59% aller börslichen Hebelgeschäfte auf und über Getex, dank euch. Vielen, vielen, vielen Dank. Bei den Zertifikaten haben Faktoren in diesem Jahr sogar unglaubliche 79% zugelegt, aber auch die Mini-Futures und Knockouts, klassische Optionsscheine zwischen plus 38 und plus 42%. Also zusammenfassend, gegenüber dem November 24 sind zwar noch immer 20% mehr Trades in ETPs, Aktien und Zertifikaten, aber logischerweise im Vergleich zum Hammermonat Oktober 20% weniger. Und das betrifft dann auch die wichtigsten Produktgruppen bei den Zertifikaten. Die einzige Produktkategorie, die sich wacker im November geschlagen hat, waren Capped-Bonus-Zertifikate. Bei den Basiswerten gab es eine leichte Verschiebung. Top-Basiswerte im November war der DAX, Nasdaq und dann Gold, immer noch auf einem tollen Niveau Gold, aber euer Interesse an Gold als Basiswert hat sich seit dem Oktober halbiert. Wirklich halbiert. Es gibt jetzt 70.000 Trades im November und es waren über 130.000 im Oktober. Dann die Rheinmetall, AMD, Nvidia und zugelegt haben Meta und Alphabet. So, und weil ja Gold in aller Munde war, habe ich mir in der letzten Episode ja mal die 5 Anleger angeschaut, die Gold-Discounter gekauft haben. Vielleicht erinnert ihr euch. Und die haben von der hohen Vola profitiert. Denn vor 2 Wochen gab es zum Beispiel für ein Discount-Zertifikat mit 4,350er Cap, also mit dem Cap auf dem letzten High, bei einem Jahr Laufzeit 6% Seitwärtsrendite und jetzt aktueller Stand 8,5%. Also meldet euch mal bei mir, finde ich eine gute Idee. So, Nikolas, dann schauen wir doch mal uns die Indizes an, die europäischen Indizes. Eher DAX war eher lustlos, minus 2%, Eurostox unverändert, ein bisschen besser. Tja, also der Handel für den Monat November ist beendet. Die größten Verlierer sind diejenigen, die auf den Zusammenbruch der Technologieblase gehofft haben und es dann doch nicht dazu kam. Oder wie kann man das zusammenfassen?
Ja, du sagst es schon. Zum einen haben wir ja doch einen recht erratischen Handel, vor allem in Europa. Ich würde für den DAX auch immer noch die ganz große Klammer ziehen, nämlich zu Friedrich Merz und der Bundespolitik. Also wir haben da durchaus den Eindruck, dass man auch gerade bei den Angelsachsen mit etwas, ja, Unzufriedenheit auf das blickt, was in Berlin passiert, sprich, dass eben nicht die Investitionssummen in den Markt fließen, sondern eben eher für Nebengeräusche, auch für Sozialpolitik ausgegeben werden und dass es da einfach einen Innovationsstillstand gibt und eben zu wenig und falsch investiert wird. Das waren ja eben die großen Hoffnungen zu Jahresbeginn, die eben auch den DAX angetrieben haben. Deswegen der DAX momentan für uns so ein bisschen eine lame duck und du hast es angesprochen, das große Momentum zunächst auf der Unterseite, jetzt wieder auf der Oberseite war in den USA zu finden. Also da kann man auch wieder den großen Bogen ziehen, sprich zu Momentum-Aktien, zu Momentum-Werten, auch zu High-Beta-Werten, natürlich auch zu Krypto-Werten. Also da gab es eine signifikante Risk-Off-Bewegung vor 2 Wochen. Das war schon merklich. Auf Indexbasis haben wir tatsächlich diese Korrekturschwelle erreicht. Die wird ja von Statistikern gerne bei 5% gezogen. Kann man natürlich sagen, ist willkürlich, aber das ist so die oder zumindest, wo man mal anfangen kann, von der Korrektur zu sprechen. Da gibt es auch noch 10% als Wert. Bei 20 spricht man ja vom Bärenmarkt. Diese 5% haben wir jetzt mal gesehen beim S&P 500. Also das war schon mal ganz gut, wo man jetzt sagen könnte, okay, der Index ist bereinigt nach dieser monatelangen Aufwärtsbewegung. Der November hat auch rot geschlossen. Also von daher könnte man sagen, der Markt ist bereinigt. Du hast das Thema Technologie angesprochen. Wir sehen einen starken Momentumwechsel oder ich würde auch fast von einem Narrativwechsel sprechen. Denn wir haben ja in den USA ja, die Launen der Anleger und der Investoren, die wechseln, man kann nicht sagen stündlich, aber doch auf Monatsbasis. Wir haben Nvidia ja lange Zeit als die Aktie, die man haben muss, gesehen. Und mittlerweile ist es doch relativ deutlich, dass Nvidia und auch der OpenAI-Komplex, so möchten wir das mal bezeichnen, abverkauft wurde. Was ist damit gemeint? Die gesamte Wette auf OpenAI als zukünftiger Marktführer im Bereich der künstlichen Intelligenz. Das ist deutlich bemerkbar, wenn man sich die entsprechenden Aktien anguckt. Das kann beispielsweise eine Nvidia sein, die ja mit ihren Grafikprozessoren maßgeblich ChatGPT beliefern, OpenAI, aber natürlich auch eine Microsoft, die signifikante Anteile an OpenAI hält, eine Oracle oder eine CoreWeave, die eben in diesem Cloud-Bereich sehr stark auf Nvidia und auf ChatGPT setzen, OpenAI und auch eine Softbank als Investor. Schaut man sich diese Aktien an, geht der Trend in den vergangenen Wochen ganz klar nach unten. Schaut man sich dahingegen den Google-Komplex an, eben die Wette darauf, dass Gemini und Google das KI-Rennen machen, dann geht der Trend ganz klar nach oben. Da ist eben Google zu nennen, aber auch eine Broadcom als wichtiger Zulieferer und auch eine Aktie, die nicht so bekannt ist in Europa, Celestica. Also da drehen sich die Narrative und das ist das, worauf wir momentan schauen.
Nochmal volkswirtschaftlich und auf Deutschland bezogen war auch ganz interessant. QC Partners Research hatte auch herausgegeben, dass der Anteil Deutschlands am Welthandel ja nach wie vor auf dem absteigenden Ast ist. Also von 8,7% seit der Wiedervereinigung nur noch 5,8. Also da muss man vielleicht mal ein fundamentales Auge auf die deutschen Unternehmen haben, auch wenn sie aus dem Ausland eigentlich deutlich positiver gesehen werden. Was jetzt zuletzt auch die Schweizer Presse geschrieben hat, als wir uns selbst sehen, aber vermutlich auch, das ist auch so ein Mentalitätsproblem, was wir in der Hinsicht haben, aber zumindest ist es ein fundamental ein interessanter Aspekt. Wie ist deine Einschätzung? Wir haben ja heute das Thema Bitcoin oder Krypto unter anderem. Zum Thema Bitcoin. Da gab es ja auch eine relativ starke Presse jetzt die letzten Tage. Teilweise ist vom Abverkauf gesprochen, natürlich auch durch die Serverüberhitzung in Asien, die da maßgeblichen Einfluss mit drauf hatte. Aber gibt es da eine Einschätzung deinerseits, Nicolas?
Ich tue mir da wirklich schwer, aber du hast es angesprochen, es sind viele Faktoren. Ich würde es eben auch in die von mir skizzierten, in diese skizzierten Muster auch nochmal einfügen. Wir haben Risk-Off gesehen im Oktober, November hinein. Wir schauen auch immer noch auf Japan, wo wir eine Abwicklung des Carry-Trades weiterhin sehen. Vielleicht nochmal ganz kurz für alle, die sich nicht täglich damit beschäftigen. Der Carry-Trade war ja eben eine Strategie, die jahrelang sehr erfolgreich war, die darauf basierte, dass man in Japan zu Null oder sogar zu Negativzinsen sich Geld leihen konnte und dann dieses Geld, was man aus Japan rausgezogen hat, eben weltweit in attraktive Anlagevehikel gesteckt hat. Das können US-Aktien gewesen sein, das können europäische Aktien gewesen sein, das kann auch der Bitcoin gewesen sein. Dieses Geld wurde dann teilweise sogar währungsbesichert. Das war eine sehr, sehr gute Strategie, die nun eben zerfällt, weil die japanischen Anleihen seit einigen Monaten sehr steil nach oben zeigen im Trend. 2% bei den 10-Jährigen haben wir fast erreicht. Bei den 20-, 30-Jährigen sind wir noch höher, was eben auch darauf basiert, dass die japanische Volkswirtschaft ähnlich fiskalisch expandiert wie die deutsche. Die haben ja auch ähnliche strukturelle Probleme. Also da kann man durchaus einen Bogen ziehen. Und das ist etwas, was die weltweiten Risikomärkte seit einiger Zeit belastet. Das ist jetzt kein ganz neues Thema, aber das sollte man im Auge haben. Sehe ich auch durchaus Parallelen zum Bitcoin, aber der Bitcoin hat natürlich auch eigene Probleme. Wir haben dieses Trump-Momentum verloren, was wir zu Jahresbeginn noch hatten. Wir haben beispielsweise das Thema MicroStrategy. Habe ich mir heute im Newsletter nochmal angesehen. Also das ist auch eigentlich für mich mustergültig, wie sich Trends entwickeln. Denn Strategy, um da mal ein bisschen auszuholen, ist ja der Nummer 1 Bitcoin Proxy, also diese ehemalige Software Company, die eben angefangen hat, in die Bilanz signifikante Bitcoins Bestände zu kaufen. Mittlerweile hält man über 3% der weltweit im Umlauf befindlichen Bitcoins. Das sind rund 650.000 Stück. Und die hat man ja auf Schulden basiert gekauft und hat sich da zu sehr kreativer Finanzierungsvehikel bedient. Man hat vor allem eben Wandelanleihen ausgegeben, die, und das ist, kann man als wahnsinnig oder als genial bezeichnen, teilweise mit 0% Coupon auskamen. Das heißt, die Gläubiger haben keine Zinsen erhalten. Jetzt kann man sich fragen, warum wurden die überhaupt gekauft? Ja, die wurden zum Beispiel gekauft, weil große Vermögensverwalter über diese Anleihen Bitcoin spielen konnten. Und die natürlich auch vom Volumen nicht so groß waren, dass sie jetzt bei den ganz großen Nummern wirklich ins Gewicht fallen. Wenn ich da irgendwie zig Milliarden Bilanzsumme habe, dann fallen da ein paar hundert Millionen bei MicroStrategy nicht so ins Gewicht. Damit hat man eben die Bitcoins weiter aufgestockt und hat natürlich auch den Einstiegspreis merklich erhöht. Der liegt meines Wissens nach so bei 75.000 bis 80.000 US-Dollar, also gar nicht mehr so weit unter dem, was der Bitcoin momentan kostet. Und das hat eben auch dazu geführt, dass dieses Premium, was MicroStrategy lange hatte, sprich ein Aufpreis zu den Bitcoin-Beständen, komplett geschmolzen ist. Wenn man sich eben ansieht, wie sieht diese Finanzierung langfristig aus und läuft man da mutmaßlich in eine Schuldenwand rein? Wir haben uns das angesehen, sehr starke Fälligkeiten im Jahr 2028 und 2029, wo diese Wandelanleihen mutmaßlich Cash gesettelt werden müssen, weil die Aktie eben zu niedrig ist. Das ist diese Spezifität bei diesen Wandelanleihen. Anleihen. Können wir jetzt hier nicht im Detail erläutern, aber das ist eben so und führt eben ja zu einem gewissen Problem. Und das hat jetzt auch dazu geführt, dass Michael Saylor als CEO, nicht mehr CEO, aber als Gründer, er ist ja mittlerweile abgetreten, gesagt hat, dass er mutmaßlich auch mal Bitcoins verkaufen könnte. Und das war wirklich so ein Bruch mit allem, was wir bis jetzt hatten, weil er ja der Hodler Nummer eins ist, also der Verfechter, immer weiter zukaufen, zukaufen, zukaufen. Ich muss sagen, ich finde es mittlerweile schon wieder spannend. Wir haben die Aktie nie empfohlen oder auch eigentlich relativ wenig betrachtet, weil sie mir einfach zu heiß war. Aber mittlerweile liegt man eben im Net Asset Value unter dem, was die Bitcoins wert sind, die man hält. Das Verhältnis ist ungefähr 50 Milliarden Market Cap gegen 56 Milliarden Wert der Bitcoins. Sind natürlich ein paar Schulden auf der Bilanz, wie eben schon gesagt. Das heißt, im Enterprise Value wäre man noch negativ, wenn man das gegenrechnet. Aber wie gesagt, NAV wäre jetzt positiv. Man würde den Bitcoin sozusagen mit Abschlag bekommen, wenn man die MicroStrategy kauft. Also es ist eine wahnsinnig spannende Wette darauf, dass die eben jetzt die Kurve kriegen und mutmaßlich eben auch der Bitcoin die Kurve kriegt.
Das sind zwei interessante Aspekte, Nicolas. Denn zum einen höre ich raus, dass man MicroStrategy als Access-Produkt zu Bitcoins gekauft hat, möglicherweise ins traditionelle Aktiendepot mit aufzunehmen. Das ist ein Punkt, den ich nachher noch mit Benedikt besprechen werde, welche alternativen Möglichkeiten es da mittlerweile gibt als den Umweg über die Aktie. So, und sollte man dann wirklich auf ein Comeback des Bitcoins rechnen, dann sollte man vermutlich wirklich den Bitcoin selbst oder über ein Access-Produkt als über die MicroStrategy-Aktie machen. Da ist da noch weniger Spekulation beziehungsweise mehr Strategie, mehr strategisches Anlegen als Spekulation dann drin, wenn man auf die Aktie setzen möchte in dem Sinne.
Ja, ist wahnsinnig viel Zockerei, ja, absolut, genau.
Genau, und was auch interessant war, war eben, dass Ende letzter Woche fast $1 Milliarde an gehebelten Kryptopositionen liquidiert wurden. Also das sind mittlerweile Summen, Volumen, was den Markt bewegt. Das ist schon wirklich beeindruckend, ja.
Mal nach Zahlen, das Chart-Update.
So, in der Rubrik Mal nach Zahlen habe ich mir heute auch wieder Nicolas zur Seite geholt. Wir haben ja die Märkte ausgiebig analysiert bereits, beziehungsweise was Nicolas als Journalist dazu denkt. Eine Aktie, die ich mir charttechnisch gerne anschauen möchte, die auch letzte Woche und vorletzte Woche durch die Presse gegangen ist, ist die Airbus, die jetzt unbedingt nicht positiv aufgefallen ist, sondern mit Softwareproblemen eher auf der anderen Seite der Überraschungshälfte gut war. Nicolas, wie ist eure Meinung dazu?
Ja, man muss sagen, es ist ein sehr schwieriges Jahr für die DAX-Schwergewichte. Wir haben natürlich allen voran die SAP, müssen wir nicht viel zu sagen. Das ist ein verheerendes Jahr. Telekom läuft auch nicht besonders. Und die Airbus, ja, neben Siemens ja das Industrieschwergewicht oder sozusagen im Bereich Manufacturing angesiedelt, ja, was den DAX oben gehalten hat lange Zeit und jetzt auch hier mal ja merkliche Schwäche, die sicher auch daraus resultiert, dass die Aktie wirklich sehr, sehr gut gelaufen war. Wir sind von den Trump-Tiefs, so möchte ich es mal sagen, im April von rund 125 Euro bis auf knapp 220. Wir waren bei 217 im Rekordhoch gelaufen, also wirklich massive Rallye und jetzt hier, ja, dann hat sich's einige Wochen seitwärts dahingezogen und jetzt hat man eben die von dir angesprochenen News, würde ich mal fast sagen, genommen, um auch mal ein bisschen Luft aus der Aktie entweichen zu lassen. Ich fand die jetzt nicht so substanziell. Man muss auch sagen, der merkliche Abverkauf am Montag, da waren wir bei -10% zeitweise rund, gegen Mittag in der Mittagsauktion, der wurde dann auch gekauft. Aber insgesamt hält der Druck weiter an und man kann sich das charttechnisch anschauen. Habe ich von unserem lieben Kollegen Franz-Georg Wender eine Analyse mir sozusagen erstellen lassen. Wir haben zum einen ein Rekordhoch aus dem Sommer, was jetzt getestet wurde. Das ist die Region um 186, 187 Euro. Das waren die Rekordhochs Juli und August. Das ist jetzt eine Region, wo wir sind, aber man muss natürlich gleichzeitig sagen, dass die Aktie sehr, sehr gut gelaufen ist und damit auch ein gutes Stück überhalb ihrer 200-Tage-Linie war, die bei rund 178 Euro liegt. Also das wäre sicher auch nochmal eine Zielzone für die Bären sozusagen, dass man die Aktie bis zu diesem langfristigen gleitenden Durchschnitt schickt, wo die Aktie eben im Sommer oder im Herbst deutlich drüber.
Ja, charttechnisch, auch wenn wir da jetzt aus dem Kanal erstmal seit Mai nach unten ausgebrochen sind, sind dann die nächsten Unterstützungen um die 170 herum. Also da ist noch ein bisschen
ein bisschen Luft nach unten. Und es ist ja schon beeindruckend zu sehen, wie die Aktie von den Auftragseingängen profitiert hat. Ist ja auch super gelaufen, ne? Also insofern, wenn die News halt mal genommen wird, um ein bisschen Luft rauszunehmen, kann das ja auch ganz hilfreich sein. Ja, weil ist ja fundamental jetzt nichts verkehrt.
Nee, und man muss natürlich auch sehen, international wurde die Airbus auch gerne genommen, weil man die Boeing eben nicht so gerne genommen hat. Das ist ja durchaus ein Muster, was man in den vergangenen Jahren immer wieder hatte.
Ja, und wenn da ein bisschen Speck weggenommen wird, dann ist es auch nicht ganz verkehrt.
Genau, absolut.
Gut, also halten wir weiter die Augen offen. Also könnte sich ja als Strategie beispielsweise anbieten, ein Discounter mit einem 210er Cap nahe des letzten Hochs, ein Jahr Laufzeit, Dezember 2016 mit einer Seitwärtsrendite von circa 8%. Also da gibt's auch was von den Getex-Emittenten. Schaut euch gerne um, wenn ihr an die Aktie glaubt, längerfristig an die Aktie glaubt und bis zum Höchstbetrag gedeckelt sein wollt. Also vielen Dank, Nicolas, an dieser Stelle auch nochmal für deinen Einblick, für deine Meinung zu Airbus. Danke dir.
Sehr gerne.
Risiko.
Danger.
Die Getex Risk Indices.
Risiko. Was hat sich seit der letzten Episode sonst noch so getan? Schauen wir uns den Monat November an, rückwirkend. Der CNN Fear and Greed Index seit der letzten Episode vor zwei Wochen von 13 auf 22 gestiegen, also immer noch im extremen Angstmodus, wenn auch leicht positiv. So, welche Auswirkungen hatte das auf eure Trades? Der europäische Long-Term-Getex-Indikator im November. Die Trades auf die europäischen Titel waren zum Monatsanfang November eher neutral und Mitte des Monats seid ihr sogar deutlich short gegangen mit einem Indikatorstand von minus 0,25. Das ist schon ganz beachtlich. Ansonsten seid ihr aber kaum längerfristige Positionen eingegangen und wollt vermutlich zum Jahresausklang keine bösen Überraschungen mehr im Depot sehen, also eher immer auf neutralem Niveau unterwegs gewesen. Aber es ist ja auch kein Wunder, Eurostoxx DAX waren im November zudem noch eher uneinheitlich unterwegs. Der EU-Indikator, der Getex-Risk-Indikator, der langfristige GTX-2RK mit der Wertpapierkennnummer, ist aktuell nur knapp positiv, aber ich darf sagen, immerhin noch positiv. Auf der US-Seite, der US-Long-Term-Risk-Indikator. Seit Anfang November habt ihr ziemlich deutlich eure Position abgebaut, seid aber netto den ganzen Monat über noch long geblieben. Zum Monatsmitte hin dann etwas neutralisiert um die 0,3. Positiv, aber immer noch ohne größere Trading-Aktivitäten. So mit einer Long-Position bei 0,4, das ist ziemlich beachtlich, seid ihr dann wirklich fast schon im positiven Bereich aus dem November rausgegangen. Aber Anfang dieser Woche, zum 1.12., ist alles komplett neutralisiert und der Indikator steht aktuell bei 0. Also schaut euch dazu gerne zu weiteren Analysen die Getex-Risk-Indikatoren auf der Getex-Webseite an unter Handelsideen und lasst euch inspirieren.
Oh, what a beauty!
Beauty-Tipps. Mehr Glow für euer Depot.
Benedikt, schön, dass du heute Gast in dieser Rubrik bist. Und wir haben es gerade schon in den Benchmarks davor gehört. Es gab bisher die Möglichkeit, das Thema Kryptowährung, wie partizipiere ich im Bereich Krypto über Aktien oder nahegelegene Aktien, Gründeraktien zu spielen. Mit euch gibt es jetzt völlig andere Möglichkeiten am Markt. Auch wenn es jetzt nicht der ideale Zeitpunkt ist, heute über bullische Upside in Krypto zu sprechen oder vielleicht gerade erst recht. Deswegen möchte ich mit dir eintauchen. Du arbeitest aktuell bei Virtue. Erzähl uns doch mal ein bisschen historisch, sofern das Unternehmen schon eine Historie hat, was ihr macht, wo ihr herkommt und warum Virtue.
Ja, sehr gerne. Also Virtue, erst einmal der Name, der kommt von Virtual und Fortune. So kann man das immer sich recht gut merken. Gegründet 2022 in Schweden und seit 2023 mit den ersten ETPs an der Börse in Stockholm gelistet. Wir sind erst seit Sommer diesen Jahres in Deutschland mit den ersten Produkten. Selbstverständlich an der Getex gelistet. Ich glaube, es sind sogar 7 Produkte in Getex. Das ist sogar noch ein Produkt mehr als an der deutschen Börse zurzeit. Und wir sind eben erst wirklich so ein bisschen so New Kid on the Block, haben aber zu einer sehr passenden Zeit, nämlich 2023, mit den ersten Crypto-ETPs in Schweden angefangen, und sind aufgrund dessen, war ein gutes Market Timing, inzwischen dort auch Marktführer. Ich würde sogar sagen Marktführer in Skandinavien. Wir kooperieren dort sehr stark mit den größten Brokern und Banken, die eben aber auch in ganz Skandinavien meistens aktiv sind. Und so kommt man dann auch schnell in die anderen Märkte dort rein. Wie gesagt, seit Deutschland erst, wir sagen immer seit Midsommer diesen Jahres aktiv, konnten uns aber auch hier schon ganz gut behaupten bis jetzt.
Plant ihr da oder wie würdest du Deutschland als strategischen Markt für euer Unternehmen bewerten? Ist das ein Zielmarkt? Ist das was, was ihr nebenbei mitmacht oder wollt ihr hier weiter wachsen?
Also alles im Prinzip. Deutschland ist natürlich ganz klar der stärkste Markt in Europa für ETFs generell oder auch eben für ETPs. Wir merken einfach, es gibt einen enormen Retail-Markt in Deutschland. Wir sind auch sehr Retail-affin, muss man dazu sagen. Wenn ich sage Retail, dann meine ich damit natürlich Privatkunden, die über hauptsächlich über ihre Online-Broker und über Neo-Broker auch handeln. Was sehr stark ist und gut funktioniert in Deutschland, ist das Verlangen nach ETF oder ETP-Sparplänen bei den Brokern. Und das hat man natürlich auch bei Virtuen in Schweden festgestellt. Und da gab es natürlich dann einen guten Grund, in Deutschland auch an den Markt zu kommen. Obwohl auch es hier sehr viel mehr Mitbewerber gibt, als zum Beispiel in den nordischen Ländern. Dort wird es inzwischen auch immer mehr. Aber zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt nach Deutschland gekommen sind, gibt es oder gab es schon sehr viele Crypto-ETPs. Trotz alledem haben wir mit unserer Produktpalette, die wir hier in Deutschland gelistet haben, immer noch es geschafft, individuelle Produkte zu listen, die zum einen sehr gut mithalten können mit den Mitbewerbern, aber zum anderen, die es auch so von Wettbewerbern nicht gibt. Das heißt also, wir haben so ein bisschen unsere Nische erkannt. Zudem muss man auch sagen, wir haben insgesamt aktuell 20 ETPs. Wir haben aber in Deutschland, ich hatte es eben schon mal kurz erwähnt, 7 nur in GetEx gelistet. An der deutschen Börse sind das nur 6 Produkte. Das hängt auch damit zusammen, dass wir uns natürlich anschauen und gucken, was der Markt, was es dort schon gibt. Und es macht manchmal keinen Sinn, jetzt den x-ten Crypto-ETP auf ein Crypto-Asset zu listen, wo es bereits schon 10 Produkte gibt, die vielleicht sehr gut sind. Sondern man schaut sich natürlich an, okay, wo ist noch Bedarf für eins unserer Produkte? Entweder kommt man über eine günstigere Managementgebühr, TEA, oder bei den Crypto Baskets, wo es vielleicht noch Bedarf gibt und bestimmte Märkte, so wie wir sie konstruiert haben, noch nicht abgedeckt wurden.
Das heißt, wenn du sagst, was ich natürlich auch gerne höre, ist, dass Privatkunden, Retailkunden zu euren Kernkunden gehört. Hast du eine Ahnung, wie viele Kunden ihr habt, weil das ja immer auch teilweise verwässert wird?
Ja, also wir haben zum Glück von uns sagen, dass knapp 160.000 Investoren schon uns anvertraut haben, beziehungsweise Geldern in unseren Produkten haben. Und das ist immer ganz schön, weil wir bekommen diese Zahl, die Anzahl der Investoren von unseren schwedischen Online-Brokern immer mitgeteilt. In Deutschland ist das leider nicht so gang und gäbe wie in Skandinavien. Hier muss man immer noch mal doppelt nachfragen. Ja, könnt ihr uns denn auch mal eine Zahl übermitteln, wie viele Investoren das sind, von denen wir Vermögen verwalten in unseren Produkten? Da tun sich viele immer noch oft schwer oder haben auch gar nicht diese Zahlen, weil es hier leider nicht so gang und gäbe ist. Man kann es dann anhand der Trades oder anhand der Sparpläne, kann man das so ungefähr ein bisschen abschätzen. Lässt sich aber hier in Deutschland aktuell noch sehr schwer zu sagen, aber wir arbeiten daran, dass wir da vielleicht mehr Informationen bekommen können.
Was ist das Besondere an eurem Produktangebot? Kannst du das in irgendeiner Weise kategorisieren?
Wir würden unser Produktangebot in 3 Kategorien aufteilen. Zum einen sind es Single Crypto Assets, also wie den Bitcoin oder Ethereum zum Beispiel. Zum zweiten sind es Staked Produkte. Das heißt, ich hätte oder habe hier die Möglichkeit, mit einem ETP in einen Crypto-Asset, zum Beispiel Solana, zu investieren und ich bekomme die Marktperformance von Solana plus die Staking Rewards. Das ist dann ähnlich zu setzen wie vielleicht mit einem Aktien-ETF, der noch zusätzlich eine Dividende zahlt, oder eben ein Zinsprodukt bei einer Bank, wo ich noch zusätzlich Zinsen bekomme. Und so geht es eben auch mit einem ETP, der mir dann Marktperformance eines Kryptowertes plus eben das Staking Reward auszahlt. Das nächste sind Crypto Baskets oder Crypto Indizes. Hier habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, in den ganzen gesamten Kryptomarkt zu investieren. Das ist so ein bisschen wie natürlich auch der Ursprungsgedanke eines ETFs. Ich kann hier den Markt kaufen. Ich brauche jetzt nicht eine einzelne Aktie aus dem DAX unbedingt zu haben, sondern ich kann das Risiko breiter streuen, indem ich den ganzen DAX kaufe. Und so haben wir auch einen Index aufgelegt, gemeinsam mit Coinbase, den Coinbase 50 Index, um jetzt hier mal ein Beispiel zu nennen. Und hier habe ich die Möglichkeit, eben mit einem Produkt in den ganzen Kryptomarkt zu investieren oder das mit diesem Produkt mein Portfolio beizumischen, ohne mich jetzt im Einzelnen mit den ganzen einzelnen Kryptowerten auseinandersetzen zu müssen, wenn das denn bald sein sollte.
Sind denn innerhalb dieser Kategorien oder im Allgemeinen, sind eure Produkte denn besichert?
Unsere Produkte sind alle bis zu mindestens 100% physisch besichert. Ich hatte ja eben schon einmal erwähnt, dass wir den Index mit Coinbase aufgelegt haben. Coinbase ist zudem unser strategischer Partner, wenn es für die Verwahrung der Crypto-Assets kommt. Und verwahrt diese Produkte, muss man noch dazu sagen, in Cold Storage Wallets im Namen der Kunden auf. Das Schöne ist jetzt, wir haben mit Chainlink Proof of Reserve gibt es eine Möglichkeit, auf der Blockchain das verifiziert nachzuschauen, dass auch diese Crypto-Assets wirklich da sind. Und warum ist das schön? Weil wir so ein bisschen sagen, damit hat man zum ersten Mal den traditionellen Finanzmarkt ja irgendwie auch mit der Blockchain verbunden.
Welche Rolle spielen denn da oder in eurem Produktangebot spielen denn Indexanbieter? Du hast jetzt gesagt, es gibt die Möglichkeit, also direkt investieren als Basiswert. Aber es gibt ja auch verschiedene Indexanbieter, die entweder Strategien umsetzen oder mit denen kooperiert ihr ja auch. Gibt es da Besonderheiten?
Ja, definitiv. Wir arbeiten mit Market Vector Indizes zusammen, die also aus den USA, die aber auch in Frankfurt sitzen. Und wichtig ist es hier einfach, man muss erstmal einen Indexanbieter finden, der einen das 24/7 berechnet. Weil anders als bei Aktien wird Krypto, ähnlich wie bei Währungen auch, ja rund um die Uhr gehandelt. Ohne zentralisierte Notierung, also auf verschiedenen Kryptobörsen auf der Welt. Auch wenn wir hier mit Coinbase hauptsächlich zusammenarbeiten, die ja eine der größten Kryptobörsen ist, auch mit BaFin-Lizenz, die uns aber auch Liquidität gewährleisten. Das heißt also, dass die größten Kryptowährungen, die wir da abbilden wollen in einem Index, dass die dann auch verfügbar sind. Und der Indexanbieter muss aber als nächstes auch dann zusehen, dass er das eben reibungslos berechnen kann. Und natürlich, wie gesagt, es ist ein globales System, es gibt globale Kryptobörsen, dass es da keine Währungskursverzerrungen oder Ähnliches gibt.
Ja, und gibt es da Unterschiede, Hauptunterschiede zwischen Krypto-24-7-Indizierung ohne zentrale Notierung?
Naja, theoretisch ja. Da müsste man natürlich den Indexanbieter fragen.
Ja.
Und es gibt natürlich auch, man darf ja nicht vergessen, wir haben ja ein oder wir bieten Produkte nur auf die Spot-Crypto-Assets an. Es gibt natürlich auch Indizes, die jetzt über Futures zum Beispiel berechnet werden, oder es gibt auch ETPs auf Einzelkryptowerte, die jetzt nur einen Future-Kurs abbilden. Und dann habe ich natürlich wieder andere Handelszeiten, je nachdem, wie der Future auch gehandelt wird. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen das, was am nächsten dran ist, natürlich mit unseren Produkten. Deswegen bieten wir nur physische Produkte an, die auch, wie du ja eben schon anfangs gesagt hast, zu 100% physisch besichert sind.
Ja. Du hast am Anfang Cold Wallet gesagt. Wie heißt so schön? Not your wallet, not your coins. Wie funktioniert denn das bei den Krypto-ETPs?
Ja, genau, das ist ein guter Spruch. Es ist natürlich so, mit dem Crypto-ETP besitzt der Anleger immer ein reguliertes, börsengehandeltes Wertpapier, das aber vollständig durch den zugrunde liegenden Crypto-Asset gedeckt ist. funktioniert so ein bisschen ähnlich. Manche kennen das noch von den Gold-ETCs, den physischen auch. Da liegen die Goldbarren dann in einem Tresor und werden für den Investoren, der ein Gold-ETP gekauft hat, verwahrt im Namen dessen. Bei uns ist das ganz ähnlich. Die Vermögenswerte werden in diesen separaten Cold Storage bei einem unabhängigen Verwahrer verwahrt. In unserem Fall ist das Coinbase. Ganz wichtig, sollte es irgendwie eine Insolvenz des Emittenten geben, dann schützt eine gewisse Treuhandstruktur die Anleger. Die Sicherheiten gehören also nicht zu der Insolvenzmasse des Emittenten, sondern gehören dem Anleger selber. Zudem habe ich auch die Möglichkeit als Investor, mir diese Kryptowerte physisch liefern zu lassen. Wenn das denn gewünscht ist, wäre das auch möglich. Cold Storage, sollte man vielleicht nochmal erwähnen, ist natürlich wichtig. Dadurch, ja, sagt man natürlich, ist es sehr kompliziert, das zum Beispiel zu hacken. Das heißt, auf gut Deutsch gesagt, es ist diese Cold Wallets sind quasi die meiste Zeit nicht im Internet angeschlossen, sondern werden auch, man kann sich das so vorstellen, ähnlich wie auf einem USB-Stick oder auf einer externen Festplatte, werden die nicht ans Internet angebunden, verwahrt meistens in einem Tresor oder an einem geheimen Ort. Genau.
Ja, okay. Kommen wir langsam zum Ende. Was ist denn eure Erwartung an den deutschen Markt, an den europäischen Markt? Wie siehst du da noch Wachstumspotenzial jetzt auch vor dem Hintergrund, dass die Referenzmärkte im Kryptobereich eins auf den Deckel bekommen haben, um es salopp zu sagen? Ist es jetzt erst recht ein Grund einzusteigen oder ist es ein Grund umzudenken?
Naja, das ist natürlich schwierig, weil wir geben keine Marktmeinungen. Das ist ja klar. Also unsere Mission ist es, Zugang zu allen Kryptowerten zu geben. Man muss dazu auch sagen, wer in Krypto investieren möchte, die beste Möglichkeit ist, das überhaupt über ein ETP zu machen. Ich muss mich nicht irgendwie erst an der Kryptobörse registrieren und die vielleicht auch erstmal, gegebenenfalls darf ich das gar nicht, wenn ich in einer Bank arbeite, gegebenenfalls muss ich mich nicht damit auseinandersetzen, ob diese Kryptobörse bestimmte Lizenzen verfügt. Ich muss mich nicht damit auseinandersetzen, wie ich dann Kryptos auf mein Wallet transferiere, mir vielleicht noch einen Tresor anbieten, um das irgendwie im Cold Storage auch zu lagern, sondern ich kann über ein ETP Krypto ganz einfach über meinen Broker, über meine Bank handeln. Ich habe es im selben Depot, wo ich vielleicht schon meine Aktien und meine anderen ETFs halte. Ich muss es jetzt nicht separat bei der Steuer anmelden, sondern es funktioniert meistens auch über meinen Broker oder über meine Bank, wird es automatisch dann mit dementsprechend abgerechnet. Also wie man sieht, hat das schon einmal viele Vorteile. Dann versuchen wir natürlich mit unserer Produktpalette, wie anfangs auch schon gesagt, die Produkte anzubieten, die entweder von den Gebühren her sehr interessant sind gegenüber den Mitbewerbern oder eben auch mit der Möglichkeit von Staking, dass man sich die zusätzlichen Staking Rewards mit einem Produkt sichern kann oder eben natürlich die Baskets. Und die Baskets erfüllen schon wieder ganz andere Themen und Interessen, Reichweiten, die da wären zum Beispiel, dient es zum einen als einzigartige Krypto-Beimischung meines Depots oder überhaupt ein Zugang zum gesamten Kryptomarkt. Es gibt dann aber auch wieder Themen wie Altcoins, die wir für sehr interessant halten. Das ist dann zum einen für die Gruppe interessant, die in Altcoins investieren möchten und sich über die Technologie dahinter interessieren, aber auch für viele, die vielleicht schon Bitcoin halten, vielleicht auch Bitcoin physisch schon halten und eben noch einen Altcoin-Exposure brauchen. Das nächste Produkt ist Stablecoins. Also wie du schon siehst, es gibt immer so ein bisschen so diese Trend-Krypto-Themen auch, die wir auch mit versuchen mit abzubilden. So merken wir, dass es doch da einfach sehr viel Potenzial noch für den Markt gibt. Zum anderen muss man auch so ein bisschen mal global anschauen, was passiert denn gerade, auch gerade im Krypto-Bereich. Und da merken wir doch sehr schnell, dass wir da in Deutschland noch sehr am Anfang sind. Es gibt zum Beispiel die Generation Z in Asien, wo ein Großteil von denen hauptsächlich Krypto als Asset-Klasse nur tradet. Das heißt, für die sind Aktien gar nicht mehr so relevant wie für uns vielleicht. Wir meinen ja immer zu wissen, okay, die Tesla-Aktie, die ist aufgrund dessen so und wird sich so und so bewegen. Und MicroStrategy ist auch noch interessant. Aber es gibt ganz andere Länder, wo natürlich einfach Krypto viel mehr zum Greifen nahe ist als Asset-Klasse, als vielleicht Aktien. Und so gesehen sehen wir natürlich super viel Potenzial und meinen auch zu wissen, dass wir wirklich mit Krypto da immer noch ganz am Anfang stehen.
Das ist interessant. Werden wir beobachten, ob die Welle der Anleger, der Gen Z-Anleger auch nach Europa schwappt, nach Amerika schwappt, zum einen. Zum anderen kam heute Morgen die Meldung, dass ja die Sony-Bank mittlerweile einen Großteil ihrer PlayStation-Spiele, Abonnements und so weiter neuerdings über einen eigenen Stablecoin, den sie innerhalb ihres Sony-Universums ihren Kunden quasi aufoktroyieren, um Spiele, um Abonnements und so weiter zu kaufen. Also dort kommt auch eine gewisse Relevanz, wenn auch eine sehr in einem sehr geschlossenen Ökosystem. Aber auf jeden Fall wird das Thema Krypto an sich deutlich präsenter in den kommenden Jahren werden. Da gebe ich dir vollkommen recht. So, jetzt lass mich noch eine Sache entlocken. Bleibt's bei euch bei Delta 1, bei Partizipationsprodukten, oder bringt ihr aber auch mal was mit Hebel?
Also man sollte jetzt nie sagen, aber wir sind momentan so aufgestellt und das ist auch wieder so ein bisschen so unsere Mission. Ich hatte ja zum einen schon gesagt, ist es den Zugang zu Krypto überhaupt erst zu ermöglichen. Zum zweiten haben wir uns auf die Statuten geschrieben, wir möchten einfach den Markt ausbilden und viel beibringen über Krypto, warum das interessant ist, wie es Sinn macht, das oder warum es auch Sinn macht, Krypto meinem Portfolio beizumischen. Und somit sind wir eigentlich sehr oder zielen darauf ab, auf den Langzeitinvestoren. Und der nächste Aspekt ist, wir bieten natürlich einen Zugang zu Krypto in einem regulierten, sicheren Weg an. Wenn man jetzt sagen wollte, man macht jetzt so daily leveraged gehebelte Produkte darauf, dann ist es wieder mit anderen Risiken verbunden. Und das, dann würde man wieder eine etwas andere, mehr sophisticated Zielgruppe ansprechen. Das wäre sicherlich mal ein logischer nächster Schritt. Aber aktuell konzentrieren wir uns, wie gesagt, erstmal auf den, dass wir den Zugang weiter ermöglichen für Erstinvestoren.
Das ist mein Statement. Benedikt, ganz herzlichen Dank für die Einblicke in den Bereich Krypto, in euer Unternehmen. Vielen Dank.
Inside GetEx,
was hat sich sonst noch so getan? Und es kann ich euch sagen, zum Glück etwas weniger. Ja, was allerdings passiert ist, ist mittlerweile ist die neue Discounter-Studie des Bundesverbands für strukturierte Wertpapiere draußen. Tata! Und siehe da, mehr als 2/3 der Discount-Zertifikate haben im Jahr 2024 eine positive Rendite bis zu 20% erwirtschaftet. Also das ist mal ein Wort. Im positiven Marktumfeld 2024, also 64,5% der Basiswerte eine positive Entwicklung hingelegt, während sogar über 82% der Discount-Zertifikate das Jahr mit einem Plus abgeschlossen haben. Die Studie, kann ich euch wärmstens ans Herz legen, ist auf der Webseite derbsw.de kostenlos abrufbar und das Produkt mag für den einen oder für den anderen langweilig sein. Ich habe es bei Gold rausgekramt zusammen mit Nikolas. Es gibt für jede Marktsituation ein Discount-Zertifikat, das ihr sowohl defensiv als auch etwas aggressiver, etwas marktnäher ausrichten könnt. Damit gelingt euch wirklich jeder Einstand. Und offensichtlich hat es auch hier die Studie des BSWs, die er beauftragt hat, bewiesen. Dann ist eine neue, auf getex.de ist eine neue Umfrage draußen. Nämlich, wie hat sich euer Depot seit Jahresbeginn entwickelt? Das ist wirklich nur ein Klick. Es geht schnell, stimmt gerne kurz ab und lasst die Hosen runter, was eure Performance betrifft. Außerdem haben wir noch zwei coole Aktionen laufen, nämlich zum einen mit Arriva.de die Free API-Aktion. Ihr könnt hier kostenlosen Zugang zu über unseren knapp 900.000 GetEx gehandelten Produkten mit Realtime-Kursen abrufen. Ihr könnt davon profitieren. Schreibt mir gerne Mail und wir geben euch gerne da Zugang. Außerdem die 1822 direkt. Hier haben wir bis zum 27.01. nächsten Jahres eine Free-Trade-Aktion mit Getex für Orders, die über 500 Euro Größenordnung übersteigen. Und ihr könnt damit einige Gewinne abräumen. Also die beiden Aktionen möchte ich euch auch gerne ans Herz legen.
Jetzt geht's ans Eingemachte.
So, Benedikt, wie immer zum Schluss noch ein paar ganz persönliche Fragen. Jetzt geht's ans Eingemachte. 5 persönliche Fragen, nicht lang schnacken, einfach raus damit. Feuer frei. Steak oder Sushi?
Steak.
Morgenmensch oder Nachteule?
Morgenmensch, neuerdings. War mal andersrum.
Lass mich raten, es hat was mit den Kindern zu tun.
Definitiv.
Selber kochen oder lieber bestellen?
Selber kochen.
Flugzeug oder Bahn?
Bahn.
Oh, mutig.
Fährt auch nach Stockholm von Hamburg aus.
Okay, wie lange brauchen die?
Es gibt einen Nachtzug, der fährt von Berlin nach Stockholm über Kopenhagen. Die brauchen so um die 10 Stunden, glaube ich.
Okay, na gut.
Ich habe es noch nicht ausprobiert, steht aber jetzt demnächst mal an.
Sehr gut. Und letzte Frage, lieber singen oder lieber tanzen?
Oha, das ist, also jetzt wird es langsam peinlich.
Eioase, Karaoke Bar, ich komme.
Genau, und du hast mich nicht auf der Bühne dort gesehen, das hat einen Grund. Also es ist, ich bin in beiden gleich schlecht.
Ach komm, wir singen mal zusammen, alles klar. Benedikt, ich danke dir ganz schön.
Wünsch dir was, dann kriegst du das.
Wünsch dir was, dann kriegst du das. Welche Themen sind für euch noch so spannend? Was beschäftigt euch, damit ich das in den kommenden Episoden berücksichtigen kann? Bitte schreibt mir das in die Kommentare, lasst mir eure Likes da. Lieber Benedikt, gibt's eigentlich Themen, die dich so interessieren am Kapitalmarkt, die ich mal aufgreifen sollte?
Ihr habt ja schon natürlich heute eine gute Tat getan, viel über Krypto zu reden. Da gibt's natürlich immer spannende Themen und spannende Crypto-Assets, wo welche dabei sind, die hinter denen auch wirklich was steht. Stichwort Technologie und entsprechende Blockchains.
Das nehme ich gerne mit. Das Thema Kryptoregulierung hat mir Dirk Hess schon mitgegeben. Das ist auch noch auf der Agenda. Und dann nehmen wir Technologien auch sehr gerne mit. Also, wir hören uns bald wieder, nämlich, das passt zu Weihnachtszeit am besten, Episode 24 am 18.12. Süßer die Glocken nie klingen, zum großen Jahresrückblick mit dem Getex-Chef Robert Ertel. Lasst euch überraschen, auch von meinen Gästen und von den Fragen. Bitte nicht von den Märkten, bleibt abgesichert, versüßt euch den nasskalten Dezember mit reichlich Keksen, Glühwein und einem Lächeln ins Gesicht. Also ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich sage arrivederci, servus, tschüss, ciao und schöne Adventszeit, euer Lars.
Risiken und Nebenwirkungen.
Und wie versprochen kommt jetzt noch der turboschnelle Disclaimer als Schmankerl zum Schluss. Denn die Inhalte des Podcasts stellen kein öffentliches Angebot der Bayerischen Börse oder Getex Exchange dar. Die im Podcast enthaltenen Inhalte dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Die Börse übernimmt keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Die Börse erbringt hierdurch keine Finanzdienstleistungen, insbesondere keine Anlageberatung, keine Anlagevermittlung oder sonstige Empfehlungen im Sinne des WPHGs. Der Podcast enthält insbesondere keinen Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Bildung einer Anlagestrategie, Klammer auf, die wir heute besprochen haben, Klammer zu. Die Börse behält sich das Recht vor, den Umfang der Nutzung des Podcasts jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu beschränken oder den Service einzustellen. Genug der Formalitäten, das war's für heute. Chapeau mit O, Servus und macht's gut. Bam.
Getex Exchange. So schnell, so günstig, so Börse.